Demonstrationsrecht in Deutschland. Ein politisches und menschenrechtliches Feld. Gorleben, Stuttgart 21, soziale Kahlschlag, Milchpreise. Demonstriert wird in Deutschland wie fast überall auf der Welt oft. Demonstrationsrecht ist Menschenrecht. Und eines, was auch in Deutschland von Politik, Behörde und Gerichten gerne beschnitten wird.
Grundsätzlich ist das Demonstrationsrecht erstmal das Recht der Bürger und Bürgerinnen, sich zu versammeln und eine kollektive Meinungsäußerung zu tätigen. Das heißt also, dass man ohne das anmelden zu müssen und ohne irgendjemanden um Erlaubnis fragen zu müssen, raus auf die Straße gehen darf, um seinen Unmut über irgendetwas kundzutun oder eben einfach irgendeine Meinung, die man gerade hat und mit verschiedenen Leuten teilt, öffentlich zu machen.
Volker Gerloff, Rechtsanwalt in Berlin mit den Schwerpunkten Verwaltungsrecht und Sozialrecht. Nach Artikel 8 des Grundgesetzes haben alle Deutschen das grundsätzliche Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Für Versammlungen und Demonstrationen unter freier Himmel gilt nach dem Versammlungsgesetz zusätzlich: Sie müssen bei der Ordnungsbehörde, also die Polizei, angemeldet werden und die Demonstrationsteilnehmer dürfen sich nicht uniformieren oder vermummen. Gegen das polizeiliche Verbot einer Demonstration können Rechtsmittel eingeleitet werden.
Im Grundgesetz steht drin, jeder kann sich versammeln, ohne Einschränkung. Und dann wurde über das Versammlungsgesetz eben eingeführt, dass man es zumindest anmelden muss. Und wenn es dann nicht verboten wird, dann ist es eben erlaubt. Das ist so eine Konstruktion, die ja faktisch oft eben dazu führt, dass es doch einer Erlaubnis bedarf, weil diese Anmeldung so eine Art Antragstellung ist. Und das soll es aber eigentlich nicht sein. Das heißt, da ist schon der erste Knackpunkt Praxis und Theorie. Und die Praxis ist natürlich, dass es eigentlich einem Antrag gleichkommt, weil die Versammlungsbehörde dann prüft, ob das erlaubt werden darf, dann entsprechende Auflagen erlässt oder die ganze Versammlung gleich verbietet.
Auflagen sind Bedingungen, die die Versammlungsbehörde den Demonstranten auferlegt, dafür, dass diese die Demonstration durchführen dürfen.
Auflagen, da ist der Versammlungsbehörde sind da der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Das heißt, die üblichen Auflagen sind in der Regel, es müssen eine bestimmte Anzahl von Ordnern gestellt werden, es dürfen, was weiß ich, die Transparente dürfen eine bestimmte Größe nicht überschreiten, es dürfen keine Stangen von einer bestimmten Länge verwendet werden oder die Route der Demonstration wird oft durch Auflagen geregelt.
Auch wenn dieses Prozedere letzten Endes eine Abschreckungsfunktion haben kann, nehmen Demonstranten diese bürokratische Hürde in Kauf. Allerdings bleiben bestimmten gesellschaftlichen Gruppen von Demonstrationsrecht doch ausgeschlossen, vor allem Migrantinnen.
Weil sie zum Beispiel keinen Status haben, weil sie illegal hier sind oder weil sie eine Duldung haben mit einer räumlichen Beschränkung, also ihren Landkreis nicht verlassen dürfen, dann können sie eben nicht woanders eine Versammlung anmelden, weil sie damit ja eine Straftat begehen würden oder vorher nachweisen müssten, dass sie dafür überhaupt eine Erlaubnis haben. Das ist schon faktisch dann eine ganz starke Einschränkung. Deshalb sieht man in Deutschland auch sehr, sehr wenige Versammlungen von Migranten, obwohl die viele Anlässe hätten, auf die Straße zu gehen.
Demonstrationsrecht, seine Vorgeschichte. Nach dreijähriger Beratung im Bundestag wird das Versammlungsgesetz 1953 verabschiedet. Anstoß dafür waren sogenannte Tumulte und Störungen von Wahlkampfversammlungen im Zusammenhang mit der ersten Bundestagswahl 1949. Gesetzinitiativen der letzten 10 Jahre stellen überwiegend das Ansehen der Bundesrepublik bzw. die Würde der Opfer des Nationalsozialismus in den Mittelpunkt. Auf den ersten Blick eine nennenswerte Absicht. Dazu Volker Gerloff.
Das Bundesverfassungsgericht hat halt mal eine grundsätzliche Entscheidung getroffen und gesagt, das Versammlungsrecht ist eine tragende Säule unseres Staatssystems und der ursprünglichste Ausdruck von Demokratie. Und deshalb muss die ohne Einschränkung gelten. Und wenn Einschränkungen gemacht werden, müssen die immer gesondert begründet werden. Und es muss auch eine sehr hohe Anforderung an diese Begründung gestellt werden. Und nun versuchen halt Versammlungsbehörden und leider auch Verwaltungsgerichte immer wieder, das einzuschränken. Hier in Berlin wird zum Beispiel oft damit argumentiert, es gibt viel zu viele Demonstrationen. Das ist schlecht für die Stadt, das ist schlecht für den Straßenverkehr und für die Geschäfte und was einem da alles vorgehalten wird. Und deshalb wird dann eben immer versucht, da Lücken zu finden. Ansonsten wird die Debatte dann immer gern damit eingeleitet, dass es ja darum geht, rechtsextremistische Demonstrationen einzuschränken. Und dann werden eben diese Regelungen, die ursprünglich geschaffen wurden, um Rechtsextremen entgegenzuwirken, werden dann eben auf alle Versammlungen angewendet. Und man muss halt in der Praxis auch immer wieder leider erfahren, dass die Verwaltungsgerichte wunderbar die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zitieren, wenn es um den Schutz von rechten Demonstrationen geht. Wenn es aber darum geht, Demonstrationen von Migranten, Demonstrationen von Antifaschisten, antimilitaristische Demonstrationen, findet sich diese Argumentation plötzlich nicht mehr. Das finde ich sehr, sehr frustrierend, dass hier ja damit zweierlei Maß gemessen wird.
Föderalismusreform. Weitere Einschränkungen der Versammlungsfreiheit? Mit der im Jahr 2006 verabschiedete Föderalismusreform wurde die Gesetzgebungskompetenz für das Versammlungsrecht auf die Länder übertragen.
Das heißt, jedes Land hat jetzt die Befugnis, ein eigenes Versammlungsgesetz zu machen. Und solange es das nicht macht, gilt weiter das Bundesversammlungsgesetz. Das heißt, für die Zukunft werden wir die Situation haben, dass in jedem Land ein eigenes Gesetz gilt. Da kann man auch schon ganz deutlich sehen, die Länder, die das bis jetzt gemacht haben, haben alle die Chance genutzt, ganz massive Restriktionen einzubauen.
Als erstes Bundesland machte im Jahr 2006 Brandenburg von der neuen Gesetzgebungskompetenz Gebrauch. Im Jahr 2008 verabschiedete Bayern ein umfassendes Landesversammlungsgesetz, das das Bundesgesetz vollständig ersetzt. Allerdings wurde das bayerische Versammlungsgesetz vom Verfassungsgericht gestoppt. Inzwischen gibt es auch in Sachsen-Anhalt und Sachsen Landesversammlungsgesetze. Mit dem sächsischen Versammlungsgesetz erreicht der Trend des letzten Jahrzehnts zu raumbezogenen Beschränkungen der Versammlungsfreiheit eine vorläufige Höhepunkt. Es wird hier eine Gleichsetzung von nationalsozialistischer und kommunistischer Gewaltherrschaft eingeräumt. Und das obwohl in diesem Zusammenhang der Bundesgerichtshof bereits im Jahr 1995 konstatierte,
das staatlich verübte Unrecht in der DDR kann mit Rücksicht auf die unterschiedliche Dimension nicht mit dem im nationalsozialistischen Regime Begangenen gleichgesetzt werden. Eine so vollständige Missachtung der Ideen von Gerechtigkeit und Menschlichkeit, wie sie das Bild der NS-Justiz prägt, hat es in der DDR-Justiz, vielleicht abgesehen von Verfahren in den Waldheim-Prozessen, nicht gegeben.
Widerstand gegen Staatsgewalt. Einschüchterungsversuche.
Jedes Widersetzen der Handlungen von Vollzugsbeamten, also in der Regel der Polizei vor Ort. Das heißt, wenn die Polizei Ansagen macht und die dann durchsetzt, dann ist man grundsätzlich verpflichtet, das zu dulden und denen Folge zu leisten. Und wenn man sich da widersetzt, klassischer Fall Sitzblockade, und man einfach sitzen bleibt und sich wegtragen lässt, da fangen dann die Schwierigkeiten an. Wo fängt der Widerstand an und wo ist es eben noch kein Widerstand? Da gibt es dann so absurde Konstruktionen, dass eben das Steifmachen des Körpers schon Widerstand sein soll, wenn man sich wegtragen lässt. Das heißt, man müsste eigentlich nach den gesetzlichen Regelungen entspannt da sitzen, die Polizeiknüppel erdulden. Man dürfte keine Reaktion darauf zeigen, man ist verpflichtet, das zu dulden, müsste sich wegtragen lassen und danach könnte man verwaltungsrechtlich versuchen feststellen zu lassen, dass das aber rechtswidrig war. Das ist ein ganz schwieriges Problem. Wenn Polizei mit einem Knüppel auf mich zukommt und mir auf den Kopf hauen will, dann darf ich nicht keine Schutzbewegung machen. Das ist Widerstand.
In den letzten Wochen entbrannte erneut die Diskussion diesbezüglich. Vor allem nachdem in verschiedenen Internetportals, eines davon ist YouTube, mehrere Videos, wo deutlich Übergriffe seitens der Polizei in unterschiedlichen Situationen zu sehen waren.
Durch die neuere Entwicklung, dass eben immer wieder Polizeiübergriffe auch auf YouTube dann eingestellt werden, sieht sich die Polizei so ein bisschen unter Zugzwang. Das, was früher eben ungestraft ablaufen konnte, dass Leute einfach willkürlich verprügelt wurden, das ist ja durchaus nichts Seltenes, gerade in Berlin. Und jetzt wird das immer mehr öffentlich. Und die Reaktion ist nicht vom Staat, wir müssen unsere Polizisten besser schulen oder wir müssen disziplinarisch dagegen vorgehen, sondern die Reaktion ist, wir müssen dafür sorgen, dass solche Aktionen von der Polizei rechtlich gedeckt sind. Dass man auch dagegen sich nicht wehren darf. Dass die Polizei im Prinzip machen kann, was sie will und jeder, der sich dagegen stellt, soll strafrechtlich verfolgt werden. Das ist schon eine Entwicklung, wo man sich dann fragen muss, was hat das noch mit einem demokratischen Rechtsstaat zu tun?
Und wo bleibt die politische Diskussion?
In Deutschland ist eine sehr, sehr starke Rechtsgläubigkeit und Gerichtsgläubigkeit. Und man muss sich einfach im Klaren sein, die Gerichte sind keine irgendwie göttlichen Einrichtungen, das sind Menschen. Die haben selbst politische Auffassungen. Und die fließen auch ganz klar in ihre Entscheidungen mit ein. Und man hat leider auch oft den Eindruck, dass zunächst einmal auch von den Gerichten, losgelöst von jeder rechtlichen Einschätzung, geklärt wird, ist diese Demonstration gewünscht oder nicht. Und dann die juristische Konstruktion dazu entwickelt wird.
Proteste gegen Atommülltransport, illegal, aber legitim. Anfang November ist wieder ein Atommülltransport nach Gorleben gerollt. Mit Entschlossenheit, viel Energie und Kreativität wird beim Castor-Transport aus La Hague nach Gorleben für den sofortigen Ausstieg aus der Atomkraft demonstriert werden, heißt in einem Aufruf zur Demonstration. Von zentraler Bedeutung sind die Aktionen, die im Wendland stattgefunden haben und die Aktion Castor Schottern gewesen. Damit war gemeint, das Schotterbett zu unterhöhlen. Darauf gibt es eine ganz konkrete und offensive Haltung seitens des Staates. Vor allem sind deren Bemühungen, gezielt klarzumachen, dass solche Aktionen nicht legal sind und wer sich damit beteiligt, mit juristischen Konsequenzen rechnen kann. Nach Informationen ermittelt die Staatsanwaltschaft schon im Vorfeld gegen Personen, die den Aufruf Castor Schottern unterschrieben haben.
Da muss man sich eben einfach im Klaren sein. Das kann Konsequenzen haben, auch strafrechtlicher Art. Aber wenn man natürlich sagt, wir wollen ein Zeichen setzen gegen diesen Kernkraftwahnsinn, dann muss man möglicherweise diese Konsequenzen auch tragen. Da habe ich aber eben auch so die Erfahrung, dass da die deutsche Bevölkerung auch schon so konditioniert ist, dass das eben einfach funktioniert, wenn man ihnen sagt, das ist verboten und dann wird das eben nicht gemacht. Da würde ich mir doch durchaus mehr wünschen, dass Leute Dinge tun, von denen sie überzeugt sind, solange dadurch niemand zu Schaden kommt und nicht immer fragen, erlaubt mir das der Staat? Darf ich das? Sondern eher danach fragen, finde ich das selbst sinnvoll? Aber gut. Das muss jeder natürlich für sich selbst entscheiden.
Demonstrationsrecht in Deutschland. Ein politisches und menschenrechtliches Feld. Das ganze Interview mit dem Rechtsanwalt Volker Gerloff ist unter www.freie-radios.net zu finden.